Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Kann man aus einer Katastrophe Kunst machen? Diese Frage stellt sich Kaleb Erdmann in seinem Roman Die Ausweichschule. Darin erzählt er vom Amoklauf am Erfurter Gutenberg-Gymnasium, an dem er damals selbst Schüler war. Herausgekommen ist ein vielschichtiger, sehr sensibler und immer wieder auch ein erstaunlich amüsanter Text. Und wie er das hingekriegt hat, darauf bin ich wirklich gespannt. Vor 23 Jahren, am 26. April 2002, da ereignete sich am Gutenberg-Gymnasium Erfurt ein schrecklicher Amoklauf. Der ehemalige Schüler Robert Steinhäuser erschoss 16 Menschen und sich selbst. Und mein heutiger Gast, Kaleb Erdmann, der war damals 11 Jahre alt und just an diesem Tag in dieser Schule. Er war in der 5. Klasse und er hat jetzt über 20 Jahre später einen Roman darüber geschrieben. Die Ausweichschule heißt er. Es ist sein zweites Buch. Und ich freue mich, dass er jetzt damit hier ist. Hallo, herzlich willkommen, Kaleb Erdmann.
Schön, hier zu sein.
Das freut mich. Sie waren ja damals, ich habe es schon gesagt, an dieser Schule, aber Sie waren nicht direkt in das Geschehen involviert. Also Sie haben den Amokläufer gesehen und zumindest im Buch heißt es, dass Sie auch lange nicht gemerkt haben oder irgendwelche Folgen davon verspürt hätten, irgendeine Traumatisierung. Aber jetzt haben Sie dann doch angefangen, sich literarisch damit zu beschäftigen. Wie kam das?
Ja, ich habe sehr lange dieses Kapitel in meinem Leben für abgeschlossen gehalten, habe auch selten daran gedacht. Man muss auch sagen, dass damals bei mir kein Trauma diagnostiziert wurde, anders als bei SchulkollegInnen von mir, wo die einfach schlimmere Dinge gesehen hatten, die schlimmere Dinge mit sich herumgetragen haben. Und über einen langen Zeitraum ist das dann in meinem Leben sehr in den Hintergrund getreten, aber es ist dann doch der Wunsch entstanden, über die Jahre an irgendeinem Zeitpunkt in meinem Leben nochmal literarisch auf das Thema zuzugehen, weil ich schon gemerkt habe, dass es immer mal wieder so den Kopf rausstreckt sozusagen. Und dann habe ich ganz lange versucht, das auf ganz unterschiedliche Arten zu tun und bin immer sehr dran gescheitert, weil ich eben das Problem des Voyeurismus gesehen habe, das Gefühl habe, hatte, dass ich nicht so richtig einen Grund sehe, diese Geschichte nach über 20 Jahren nochmal zu erzählen. Und diese Form eines Metaromans, die ich jetzt gewählt habe, hat mir die Möglichkeit gegeben, diese Zweifel, die ich hatte, nochmal ins Schreiben mitzunehmen und die sozusagen an den Leser, die Leserin sozusagen weiterzugeben, um gemeinsam darüber nachzudenken, wie man diese Themen eigentlich umschiffen kann oder bearbeiten kann.
Das wollte ich gerade sagen, das ist ja sehr vielschichtig, also ganz viel Stoff auch zum Nachdenken. Was kann man eigentlich machen mit Kunst, was ist da erlaubt und was nicht? Was ich aber ganz besonders finde an Ihrem Buch ist, dass das eigentlich sehr amüsant anfängt. Also Ihr alter Ego macht sich da auf den Weg nach Bamberg, da soll er einen Dramatiker treffen, der sich mit dieser Tat von Erfurt auch beschäftigt und diese ganze Reise, die ist schon so lustig beschrieben und Sie ziehen einen da gleich so mit rein. Wie ist dieser Humor da reingekommen?
Ja, für mich war es wichtig, diese Figur insofern lebendig zu gestalten, dass sie, dass so eine Suche einfach ganz viele Dinge umschließt, so eine Suche ins eigene Innere. Da ist eben natürlich die schmerzhafte Erinnerung, aber da ist auch der Alltag, das Umfeld und auch so eine Suche oder so eine Reise ins eigene Innere hat auch ihre amüsanten oder absurden Momente einfach, wo man so ein bisschen über die eigenen Füße stolpert, wo sowas wie ein Slapstick entsteht, weil man sich in den eigenen Ansprüchen auch verheddert. Und das war für mich schon immer ganz wichtig. Ich komme auch so aus dem Spoken Word, aus der Bühnenliteratur, aus dem Pointenhaften. Humor war schon immer ein Teil meines Schreibens und mir war das total wichtig, das auch in dieses Buch mitzunehmen.
Und Sie haben ja auch ein kleines Stück ausgesucht, was Sie mal vorlesen wollen, weil ich finde es schon ganz gut, wenn man sich das auch mal eben anhören kann, wie dieser Text funktioniert. Wollen Sie das mal gerade vorlesen?
Sehr gerne. Wir befinden uns jetzt am Ende, am Anfang, ganz am Anfang vom Buch, wo der Erzähler seinen Text einem Lektor präsentiert und sie gemeinsam darüber sprechen, was man mit dem Text anfangen könnte oder nicht anfangen könnte. Sie schreiben hier, dass Ihr Buch sich mit der Tat und deren Auswirkungen auf das frühere Ich des Autors auseinandersetzen will. Da ist ja nichts dagegen zu sagen, aber ich frage mich, entschuldigen Sie die Frage, aber ich frage mich, ist das von Interesse für ein größeres Publikum? Der Finger bleibt jetzt erstmal dort liegen. Über der Leuchtmarkierung steht in krakeliger Kugelschreiberschrift etwas, das ich nicht richtig entziffern kann. Entweder haha, ja, ja oder naja. Das ist natürlich ein Thema, klar. Ein Thema ist es schon, aber es ist als Thema, denke ich, also fürchte ich, etwas, naja, klein. Denn es geht ja auch um anderes, eher Alltägliches. Da ist das Großwerden eines Wessi-Jungen im Osten der Republik, auch das ein ziemlich enger Fokus, eine etwas stille Angelegenheit. Herr Mertens zieht jetzt mit bestimmter Geste die Papierhülle von seinen Stäbchen und reißt sie in zwei, dass es splittert. Ich blicke hinunter in meine gigantische Suppenschüssel und überlege, an welcher Seite ich mit dem Essen beginnen soll. »Kennen Sie Joachim Meyerhoff?«, fragt er. »Klar«, lüge ich.
Also ich musste da schon sehr lachen und dachte, was, wie, der schreibt über den Amoklauf von Erfurt und fängt quasi mit so einem Slapstick an, aber das funktioniert unheimlich gut. Haben Sie denn solche Dialoge wie jetzt mit diesem Lektor auch tatsächlich erlebt?
Also die Figur im Buch hat schon Ähnlichkeiten mit mir. Es gab so eine ähnliche Erinnerung, natürlich ist das überzeichnet. Aber ich muss sagen, dass ich im Rückblick das auch verständlich finde oder auch froh bin, dass ich nicht an einem frühen Punkt in meinem Leben in dieses Thema literarisch reingestolpert bin, wo ich eigentlich noch nicht richtig darauf vorbereitet gewesen wäre. Also solche Themen werden ja auch oft dankbar aufgenommen und dann verheddert man sich in etwas. Und ich bin eigentlich froh, dass ich nicht an einem frühen Punkt in meinem Leben oder dass ich sozusagen die Zeit hatte zu reflektieren und jetzt als zweiten Roman zum Beispiel und nicht als ersten Roman mich auf dieses Thema zubewegt hat. Das ist für mich im Rückblick genau die richtige Reihenfolge gewesen.
Und Sie thematisieren ja auch immer im Buch diese ganzen Skrupel oder die moralische Verantwortung, die ein Schriftsteller auch haben sollte, zumindest sich mit so einem Ereignis zu beschäftigen. Ich habe schon gesagt, für mich war so ein bisschen die zentrale Frage, die steht auf Seite 116, gibt es überhaupt einen guten Grund, eine Katastrophe in Kunst zu verwandeln? Was würden Sie sagen nach diesem Roman? Was ist die Antwort darauf? Also das ist ja eine ganz große Frage, ja, die sich eigentlich durch die gesamte, über das Nachdenken, also spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg wird ja darüber nachgedacht.
Ich glaube, dass die Literatur eben etwas tun kann, was ein journalistischer Text oder ein Sachbuch oder ähnliches nicht tun kann. Deswegen steht auch Roman vorne drauf, nämlich in einer vorsichtigen Art und Weise sich auf ein Thema zuzubewegen, auch Gleichzeitigkeiten zuzulassen, Uneindeutigkeiten, Unklarheiten beim Nachdenken über etwas. Und das ist mir ganz wichtig, dass es in dem Roman auch eine Ratlosigkeit gibt, die es auch geben darf und die da auch stehen darf. Und das war für mich der einzige Modus, mich dem Thema zu nähern, weil in den letzten 25 Jahren mit so viel Sicherheit über dieses Ereignis, über jedes gewaltvolle Ereignis gesprochen wurde. Und das eben ein Modus war, der für mich noch fehlte, das Literarische, das Tastende. Das glaube ich, für mich wichtig war, hinzuzufügen zum Diskurs.
Und wie sind Sie an das Material nochmal rangegangen? Sie hatten ja wahrscheinlich da auch die Erinnerungen nicht mehr so parat. Und es geht ja auch nicht nur um Ihre eigenen Erinnerungen. Wie haben Sie sich dem nochmal genähert?
Das wird ja im Buch auch einmal angesprochen, dass der Protagonist sich so ein bisschen vorwirft, nicht mehr recherchiert zu haben oder sich, sagen wir mal, die Frage stellt, wie viel muss man recherchieren? Muss man nach Erfurt fahren, um dort jahrelang in Archiven zu wühlen, nochmal mit allen Angehörigen, Überlebenden des Amoklaufes sprechen? Ich habe für mich persönlich den Entschluss gefasst, eher von meinen persönlichen Erinnerungen auszugehen, weil ich es spannend fand, eben mit dem in Konflikt zu treten, was im Buch der Elfklässlerkopf genannt wird. Also meinem eigenen kindlichen Ich und auch die Frage, wie diese Überlebenden, die größtenteils Kinder waren, über 700 Menschen dieser Gutenberg-Schule mit diesem Amoklauf umgegangen sind. Und insofern habe ich einige, also ich habe zum Beispiel den Gasser-Bericht gelesen, was ein Bericht des Thüringer Innenministeriums war, der den Anspruch erhob, sozusagen letzte Worte zu sprechen in der Untersuchung des Amoklaufes. Den habe ich nochmal gelesen, was auch sehr hart war, weil das wirklich ein schrecklicher Text ist, der nochmal in aller Genauigkeit diesen Amoklauf beschreibt. Und mit einigen Schulfreunden von damals habe ich gesprochen, aber ich habe mich nicht sozusagen völlig der Recherche überantwortet, sondern versucht auch bei mir und meinen eigenen Erinnerungen zu bleiben und auch beim Konflikt mit den eigenen Erinnerungen.
Und Sie haben ja offenbar auch Literatur gelesen, die sich mit einer ähnlichen Engstelle auseinandersetzt oder mit einer ähnlichen Problematik. Also im Buch der Protagonist, der liest Emmanuel Carrère. Was hat Sie noch so beeinflusst oder begleitet an Literatur, an Literarisch? Auseinandersetzungen.
Genau, also Carrère war für mich extrem zentral, weil der ja eigentlich diesen Kniff zumindest in der jüngeren Literatur eingebracht hat, sich selbst als Autor zwischen ja, ein schreckliches Ereignis und die Geschichte zu stellen oder die Literarisierung, sich selber mitzudenken als Autor. Das hat mich sehr beeindruckt. Und ich habe eine Menge Bücher gelesen, die in der einen oder anderen Form mit Gewalt umgehen. Hertha Müller zum Beispiel oder Leyla Slimani. Und mir immer die Frage gestellt, welche Rechtfertigung gibt es, da eine Gewalt zu beschreiben? An welcher Stelle gibt es sowas wie eine Gewaltlust vielleicht? Wie wird die aber auch wieder eingefangen, zurückgeholt? Also wie ist das literarische Verhältnis zur Gewalt? Das hat mich sehr interessiert.
Und ein Buch, was auch vorkommt, ist das von Ines Geipel, die ja damals auch darüber einen Roman geschrieben hat und der es ja, als sie in Erfurt daraus gelesen hat, ziemlich übel ergangen ist. Das beschreiben Sie auch im Roman. Sie werden auch in Erfurt lesen. Was erwarten Sie da? Also wie fühlen Sie sich, wenn Sie daran denken?
Ja, ich habe gemischte Gefühle. Also natürlich ist es 20 Jahre später und das Buch von Ines Geipel war sehr anders, weil es ein sehr forderndes, zupackendes Buch war, das fehlende Aufarbeitung angeklagt hat. Und diese Lesung damals war natürlich auch viel mehr im Eifer des Gefechts. Nichtsdestotrotz merke ich jetzt, wenn ich Erfurt besuche, dass also so gut wie alle Menschen, mit denen ich spreche, immer noch einfach eine unglaublich emotionales Verhältnis zu diesem Tag haben. Also es ist wirklich so ein bisschen wie bei 9/11, wo man, egal wie man fragt in Erfurt, die Menschen sofort wissen, wo sie waren an dem Tag. Und ich glaube, dass diese Tat so sehr verwoben ist mit dieser Erfurter Stadtgesellschaft, dass ich schon damit rechne, dass da Gefühle sind. Also ich weiß nicht, ob es Gefühle der Wut oder Empörung sind, aber mir ist es total wichtig, ins Gespräch zu kommen mit den Erfurtern und Erfurterinnen und auch über dieses Buch und diesen Zugang zu sprechen. Deswegen habe ich Respekt vor der Lesung, aber freue mich auch darauf.
Aber so wie Sie das beschreiben, habe ich auch den Eindruck, wenn man Ihr Buch liest, dass das auch gar nicht abschließbar ist. Also auch in dem Roman nicht. Das bleibt ja irgendwie offen, weil man so ein Erlebnis auch gar nicht zu Ende bringen kann.
Absolut. Also ich glaube, das sieht man auch oft in der Berichterstattung. Ich habe es jetzt nach dem Amoklauf von Graz auch wieder verfolgt, dass es ein großes Bedürfnis eben nach diesem Abschluss gibt, also nach einem letzten Wort, dass dann ein Experte oder eine Expertin sprechen kann oder ähnliches, ein abschließendes Motiv. Aber ich finde, dass eine der zentralen Dinge, die ich gelernt habe bei meiner Recherche, ist, dass es eben nie aufhört, gerade wenn wir über sowas wie transgenerationales Trauma sprechen, über Dinge, die Menschen, die heute noch in psychologischer Behandlung sind in Erfurt, die, wie ich gerade schon gesagt habe, alle Erinnerungen mit sich tragen und das so verwoben ist mit der Stadt und ihren Menschen. Deswegen genau wie Sie sagen, also einen Abschluss zu finden ist unmöglich.
Kaleb Erdmann, vielen Dank, dass Sie hier waren. Heute Abend lesen Sie hier in Berlin, ist Buchpremiere in Kreuzberg. Wie heißt der Ort?
Theater Expedition Metropolis um 19.30 Uhr.
Und Kaleb Erdmanns Buch, Die Ausweichschule, ist bei Park X Ullstein erschienen. Es kostet 22 Euro und hat 304 Seiten. Und wie gesagt, heute Abend ist Buchpremiere hier in Berlin. Schriftsteller sei kein Beruf, das sagte Ernst Jandl, der ja Lehrer am Realgymnasium war. Er wollte sichere Verhältnisse und nebenher schreiben, wie seine Mutter, die ihn genau heute am 1.8.1925 in Wien zur Welt gebracht hat. Jandl schrieb also neben dem Unterrichten Gedichte und die waren so revolutionär, so einzigartig, dass er den anfangs keiner verlegen wollte. Am Ende zu so einer Art Popstar wurde. 4000 Leute feierten ihn und seine Gedichte, zum Beispiel 1965 in der Londoner Royal Albert Hall. Dabei waren seine Texte alles andere als harmlos oder reine Popliteratur. Hören wir ihn mal selbst dazu.
Ich habe zur Zeit des Nationalsozialismus gelernt, dass auch Lyrik politische Relevanz haben kann. wenn sie nur in entsprechender Weise geschrieben ist. Die braucht kein politisches Thema haben. An der Sprache wird der Mensch gereizt. Nicht? Die Sprache kann den Menschen sehr zusetzen.
Und was das bedeuten konnte, das erfuhr Ernst Jandl durchaus auch selbst. Zum Beispiel, als er in Österreich in den 50er Jahren als Volksverderber diffamiert wurde wegen diesem Gedicht.
Schützenkrumm, 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 Schützenkrumm.
Der große Ernst Jandl. Heute vor 100 Jahren kam er zur Welt und mehr zu ihm und zu seinem Werk finden Sie auch über unsere Homepage deutschlandfunkkultur.de und weil es so schön ist und so gut zu seinem runden Geburtstag passt, hier noch eins seiner Lautgedichte.
Eine Veränderung und wieder eine Veränderung und wieder eine Veränderung und schon wieder eine Veränderung und schon wieder eine Veränderung und noch eine und noch eine und noch eine. Und noch viele, und noch viele, 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 viele Geburtstage im Kreise der Familie.
Mal richtig die Zeit vergessen und eintauchen in Abgründe, denen man im wirklichen Leben natürlich lieber nicht begegnen möchte. Das gelingt mir zumindest immer mit richtig guten Kriminalromanen. Und wer die mag, für den ist heute ja wieder so eine Art Festtag, denn wir haben den ersten Freitag im Monat August. Zeit also für unsere Krimi-Bestenliste. Mitentschieden, was da draufkommt, das hat mein Kollege und Juror Kolja Mensing. Und Kolja, ich habe schon gesehen, es gibt 7 ganz neue Titel auf der Liste und davon sind 4 aus England. Das kann kein Zufall sein, oder?
Na, ist so ein halber Zufall, ne? Also England ist ja tatsächlich so das Krimiland, das Land, in dem die Kriminalliteratur entstanden ist und groß gemacht worden ist. Und selbst wenn heute natürlich die interessanten Impulse aus so ganz anderen Regionen kommen, also außerhalb von Europa, außerhalb des angloamerikanischen Raums, lohnt es sich, finde ich, auf jeden Fall, wenn man Krimis mag, wenn man gerne Krimis liest, immer mal wieder nach England zu schauen, weil tatsächlich auch die jüngeren und die neuen Autoren und Autorinnen oft sehr spannend so mit den Traditionen, den Traditionslinien des Genres umgehen.
Also 4 neue Titel, da muss man ja irgendwo anfangen. Welchen soll ich mir als erstes reinziehen?
Ja, wir können mal vielleicht zuerst mal auf Ein Mord im November schauen von Simon Mason. Das ist auf den ersten Blick so ein englischer Krimi, wie man ihn eigentlich schon echt 1000-mal gelesen hat. Schauplatz ist Oxford, ein altehrwürdiges College, das in Geldnöten ist so. Und dann wird im Büro des Provosts, das ist der Leiter des Colleges, seine nur halb bekleidete Frauenleiche gefunden. Das ist also unser Mordfall. Und Fahrt nimmt das Ganze dann aber auf, wenn die Ermittler ins Spiel kommen. So ein von Anfang an völlig zerstrittenes Gespann mit außerdem noch leicht zu verwechselnden Namen. D.I. Ray Wilson und D.I. Ryan Wilson. Als erster am Tatort ist Ryan Wilson. Ein völliger Proll mit so einem White-Trash-Hintergrund und einer Standarduniform aus Jogginghose und viel zu großer Klappe. Also man kann sich vorstellen, dass der sich an so einem College gar keine Freunde macht. Und auch seinem Partner geht er eigentlich nur massiv auf die Nerven. D.I. Ray Wilson ist ein schwarzer Gentleman aus besserem Hause, selbst Oxford-Absolvente. Und die Auftritte der beiden, die gemeinsamen Auftritte der beiden, die machen natürlich großen Spaß. Und gleichzeitig steckt in dieser Buddy-Konstellation so ein klassischer englischer Konflikt, Elite versus Prekariat. Und das ist allerdings auch in Oxford heutzutage nicht mehr ganz so leicht zu sortieren, nicht mehr ganz so leicht auszubuchstabieren. Im Hintergrund der eigentlichen Krimi-Handlung gibt es so rassistische Straßenkrawalle in den schlechter gestellten Vierteln der Stadt. Und gleichzeitig deutet Mason auch an, dass diese traditionellen Colleges heute auch ganz schnell bereit sind, ihre elitären Werte mal über Bord zu schmeißen, um halt an Geldgeber oder Investoren zu kommen. Also Mord im November von Simon Mason, das ist ein sehr zeitgemäßer Oxford-Krimi.
Und mir ist noch einer von diesen 4 Titeln aufgefallen, weil der liegt auch bei mir zu Hause rum. Okay. Ich habe es aber noch nicht gelesen. Alexandra Wilson, die feindliche Zeugin. Und da ist schon auf dem Cover, sieht das schon so britisch aus. Da ist offenbar eine Anwältin mit einer dieser weißen Perücken, die es, glaube ich, nur in so britischen Gerichten gibt. Ist also vermutlich ein Justizthriller, oder?
Ja, und das ist fast ein bisschen irritierend. Justizthriller, das ist ja vor allem ein amerikanisches Genre. Also John Grisham ist da wahrscheinlich so der prominenteste Name in den letzten, weiß ich nicht, 10, 20, 30, 40 Jahren oder so. Und als ich angefangen habe, jetzt die feindliche Zeugin zu lesen, hat mich tatsächlich vor allem die Frage interessiert, wie man dieses Genre nun englisch oder britisch bespielen kann. Vielleicht mal ganz kurz zur Geschichte erst. Der Ausgangspunkt ist ein tödlicher Messerangriff in einem Park in London. Das Opfer ist weiß und am Tatort befindet sich ein junger schwarzer Mann, der in der Hand ein blutiges Messer hält und so. Er beteuert, dass er unschuldig ist, aber alle Zeugenaussagen, weiße Zeugen, sprechen gegen ihn und seine Anwältin Mercedes Rosa, ebenfalls schwarz und aus einfachen Verhältnissen, die weiß, dass sie jetzt ganz schön was in Bewegung setzen muss, um ihn freizubekommen. Also die feindliche Zeugin, das ist auch erstmal ein Krimi, in dem Klassismus und Rassismus eine Rolle spielen und verhandelt werden, aber eben unter diesen besonderen Bedingungen des britischen Justizsystems. In Großbritannien gibt es ja auf der Seite der Verteidigung immer zwei Akteure, den Solicitor und den Barrister. Der Solicitor, das ist der Rechtsanwalt, der die Fälle als Verteidiger annimmt und bearbeitet, aber der eben nicht selbst vor Gericht auftritt. Das macht der Barrister, der vom Solicitor beauftragt wird. So, und in diesem Fall ist der Barrister eben diese junge schwarze Anwältin, Mercedes Rosa, die aufgrund genau dieser Konstruktion in viel engeren Abhängigkeiten steht als diese hochambitionierten, unabhängigen Rechtsanwälte, die wir aus den amerikanischen Justizthrillern kennen. Und das führt eben in diesem englischen Justizthriller jetzt dazu, dass Alexandra Wilson ihrer Protagonistin eben nicht von Anfang an so ein Superheldenkostüm anziehen kann, sondern ihr halt erstmal diese Perücke aufsetzen muss, die man als Barrister eben vor Gericht tragen muss. Und ich finde, das macht diesen Krimi erstmal sehr sympathisch.
Also die feindliche Zeugin von Alexandra Wilson auf unserer Krimi-Bestenliste. Und aber wir kommen natürlich nicht drum rum, über Platz 1 zu sprechen. Der kommt nicht aus England, sondern aus den USA und heißt Die Verpflichtung von Gregory Galloway. Habe ich noch nie gehört, muss ich sagen. Das muss aber auch nichts heißen. Aber der ist aus dem Stand auf Platz 1 gekommen. Warum?
Der Originaltitel ist eigentlich viel, viel schöner. Just Thieves heißt dieses Buch. Also einfach nur Diebe oder einfache Diebe. Und darum geht es dann auch um Rick, ein kleiner Dieb, kleiner Einbrecher, der sich mit Auftragsarbeiten durchschlägt, bis ein Job gründlich schief geht. Eigentlich sollen er und sein Partner und Liebhaber Frank einfach nur so einen scheinbar wertlosen Pokal aus einem schlecht gesicherten Einfamilienhaus stehlen. Doch dann interessieren sich plötzlich gleich mehrere skrupellose Parteien für ihre Beute und schrecken tatsächlich auch vor Mord nicht zurecht. Und das ist schon mal super gemacht. Also Die Verpflichtung ist so ein klassischer amerikanischer Hardboiled-Roman, sehr lakonisch erzählt, drastisch reduziert. Gleichzeitig aber, und darum glaube ich, ist er jetzt auf Platz 1 unserer Liste gelandet, ist das ein Krimi, der nebenher so eine kleine Philosophie oder vielleicht Anthropologie des Diebstahls entwickelt. Was dieser Gregory Galloway uns versucht zu zeigen, ist, dass Menschen wie gebrochene Menschen wie Rick und Frank eben nicht aus Not stehlen, nicht weil sie gierig sind und auch nicht aus so moralischen Überzeugungen, weil sie wie Robin Hood irgendwie den Reichen nehmen und den Armen geben wollen. Sie stehlen, weil die Grunderfahrung des Lebens Verlust ist. Alles, was wir bekommen, alles, was wir lieben, wird uns irgendwann auch wieder genommen. Und darum ist Diebstahl hier sowas wie ein, oder in dieser Lesart, sowas wie ein Akt der Revolte gegen die Sinnlosigkeit dieser Erfahrung. Also wenn du dir jetzt vorstellst, Albert Camus hätte Kriminalromane geschrieben, dann wärst du schon ganz schön nah dran an Gregory Galloway und Die Verpflichtung.
Also ein richtig philosophischer Krimi eigentlich. Gibt es noch irgendeinen Titel, wo du sagst, das muss ich jetzt unbedingt mit in die Ferien nehmen, falls ich welche hätte?
Ja, ich würde total gerne noch 2, 3 Worte zu einem Titel sagen, der eigentlich auch ganz gut ins Science-Fiction-Regal passen würde. Asimovs Kindergarten von Reda El Arbi, das ist ein Schweizer Autor. Super Titel schon mal, Isaac Asimov, das ist ja einer der Gründerväter des Science-Fiction-Genres. Der ist nach dem Zweiten Weltkrieg bekannt geworden mit sogenannten Roboter-Krimis. Und sowas Ähnliches hat hier Reda El Arbi auch geschrieben, nur dass das Schlagwort hier jetzt natürlich künstliche Intelligenz ist. Wir sind im Jahre 2082. Europa, Asien, Afrika werden von so relativ vernünftigen KIs regiert. Ist man eigentlich fast ganz froh, dass das keine Menschen mehr machen. In den USA dagegen hat sich so ein technologiefeindliches, christliches Regime etabliert. Und genau hier sind jetzt 2 schlagkräftige Agentinnen und eine Androidin, ja, man könnte sagen, die so eine mangelnde Aggressionskontrolle hat, unterwegs, um einen entführten Programmierer wieder nach Hause zu bringen. So, und das ist jetzt eigentlich nur ein Hauch der Handlung, aber ich hatte mit diesem Buch vor allem Spaß, weil Reda El Arbi geradezu begnadet Action-Szenen schreiben kann. Es gibt super Kampfszenen, bei denen so futuristische KI-Implantate ins Spiel kommen, zusammen mit Samurai-Schwertern und technologisch verfeinerten Handfeuerwaffen aus dem 20. Jahrhundert. Sehr cooler Sound, gibt so Retro-Anspielungen auf William Gibson und die Neuromancer-Trilogie. aber vor allem ist das sehr schnell und sehr unterhaltsam. Für mich hat sich das ein bisschen so gelesen, als ob Reda El Arbi das Buch gar nicht am Computer geschrieben hat, sondern an der PlayStation. Sehr cool.
Also Reda El Arbi, Asimovs Kindergarten, auch noch auf unserer Krimi-Bestenliste. Kolja Mensing hat sie uns vorgestellt. Vielen Dank dafür.
Gerne.
Und wer jetzt Lust gekriegt hat, sich auch die anderen Titel mal anzugucken, die finden Sie alle auf unserer Homepage unter deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und eine Wiederentdeckung aus der portugiesischen Literatur haben wir jetzt von einer Autorin, die als eine der wichtigsten Stimmen der portugiesischen Literatur des 20. Jahrhunderts gilt. Maria Judite de Carvalho, sie hat journalistische Texte, aber auch Erzählungen und Gedichte geschrieben und den Roman Leere Schränke, der jetzt zum ersten Mal in deutscher Übersetzung vorliegt. Maike Albart hat das Buch gelesen, Leere Schränke. Was ist das für eine Geschichte? Worum geht es in dem Buch?
Es geht um eine Liebesmelancholikerin oder eine Ehemelancholikerin, könnte man sagen. Donna Rosario, sie hat sich in ihrer Trauer um ihren Mann eingerichtet, ist erst Ende 30, lebt das aber mit großer Leidenschaft, hat immer ein Foto dabei von diesem Verblichenen und zieht die gemeinsame Tochter groß. Und eines Tages steckt ihr die Schwiegermutter, die sehr viel pragmatischer ist und auch etwas Lebenszugewandteres hat, dass dieser verehrte Mann eigentlich sie verlassen wollte. Und da bricht die Idealisierung dieses Mannes zusammen und sie muss irgendetwas unternehmen.
Und es geht die ganze Zeit um diese Geschlechterverhältnisse, also um Männer und Frauen und ihr Verhältnis zueinander, oder öffnet sich das noch quasi in die Gesellschaft?
Ja, es ist so eine kleine soziologische Studie der privaten Verhältnisse und das ist auch ganz grandios, weil es sehr spitzzüngig gestaltet ist. Und mich hat fasziniert, die Männer sind eigentlich alle eher Nieten und Knalltüten. Also dieser verstorbene Mann war sehr passiv, er hat sich um nichts gekümmert, er wollte nicht aufsteigen, obwohl die Familie kaum Geld hatte und schlief eigentlich die ganze Zeit ein, hat man den Eindruck aus den Schilderungen dieser Ehefrau. Und der Ehemann der Schwiegermutter sitzt im Rollstuhl und ist umnachtet, also auch er kann eigentlich nicht richtig was bewirken. Und dann gibt es einen weiteren, der auftaucht, der auch eine bestimmte Funktion hat in dieser Handlung, und das ist so ein Macher, also auch jemand, der sich in den gesellschaftlichen Verhältnissen unter Salazar, das Ganze spielt nämlich in den 60er Jahren, also während der Diktatur, das wird nur so angedeutet, absolut eingerichtet hat und der davon profitiert und einer derjenigen ist, die immer oben schwimmen.
Also schon ein Gesellschaftsporträt, aber nicht so vordergründig. Ist das denn für quasi typisch für diese Autorin? Wir kennen die hier ja gar nicht, aber sie war auch Journalistin. War das so eine politisch engagierte Frau oder?
Nein, das war sie eigentlich nicht. Also sie hat eine ganz interessante Biografie. Sie war verheiratet mit einem wichtigen Schriftsteller, der ein Oppositioneller war und zu den führenden Stimmen gehörte. Und sie muss persönlich sehr ähnlich gewirkt haben wie diese Donna Rosario. So ein bisschen nonnenhaft, sehr zurückgezogen, ohne Aufhebens von sich zu machen. Sie hat dann nach einigen Jahren in Frankreich, da mussten sie auch im Exil sein wegen dieser politischen Umtriebe des Mannes, bei einer Zeitung gearbeitet, zuvor bei einer Zeitschrift, also war wirklich Redakteurin und im Geschehen und sie hat eigentlich nie etwas verlauten lassen. Und die Roman, also dieser Roman und auch die Erzählungen, das spricht aber eigentlich vollkommen gegen dieses Zurückgezogene, weil es diese Präzision hat und diese Wucht auch in der Lakonie, die sie besitzt. Also das mag so ein bisschen widersprüchlich wirken, aber sie ist dermaßen spitzzüngig in der Art und Weise, wie sie hier die Verhältnisse analysiert, dass das eine ganz eigene Kraft entfaltet. Und das, finde ich, ist das Besondere an ihr. Das Private ist eben ungeheuer politisch. In diesen Zusammenhängen. Es ist klar, die Frauen sind diejenigen, die sich zurücknehmen. Diese leeren Schränke, es spielt an auf ein Gedicht von Eloire, sind eigentlich Bilder dafür, dass sie auch so ein Innenleben haben, was vollkommen abgeschlossen ist. Da stehen irgendwelche wiederum leeren Tresore drin herum. Also diese Art und Weise, Weiblichkeit auch zu leben in Portugal in dieser Zeit, die finde ich, ist hier sehr gut auf den Punkt gebracht.
Wie liest sich das Buch denn? Also entwickelt das auch so einen eigenen Sog oder wie ist das?
Das ist das Verblüffende. Da ist sie formal eben auch interessant. Das hat mich von Anfang an wirklich neugierig gemacht und in den Bann geschlagen. Es gibt nämlich eine Erzählerin. Es gibt also eine Spaltung zwischen dieser Figur, die alles erlebt, Donna Rosario, und der Erzählerin. Und diese Erzählerin macht Donna Rosario ein Geständnis. Und da sie so nonnenhaft ist, fragt man sich dann von der ersten Zeile an, was hat sie denn zu gestehen? Und dadurch kommt es auch zu wirklich guten Pointen, auf die man überhaupt nicht gefasst ist, die mich verblüfft haben, obwohl ich mich auch für eine gewiefte Leserin halte. Und es wird so ein Doppelporträt weiblicher Schicksale und im Grunde genommen dann auch noch die Schwiegermutter und die Tochter, die hineinspielen, also ein Mehrfachporträt. Und man gewinnt wirklich einen Einblick von der Art und Weise, wie Ehe, wie Beziehungen verstanden wurden. Und das hat eben formal auch noch diesen Effekt. Und dann hat es auch noch eine sehr schöne Sprache, die manchmal spröde ist und manchmal sehr bildhaft wirkt. Zum Beispiel wird diese Donna Rosario nach einem Krankenhausaufenthalt dann als hohle Puppe beschrieben, die erst wieder auf die Beine gestellt werden muss. Und dieser Umgang, auch diese Unterwerfung den Konventionen gegenüber, das beschreibt Maria Judite de Carvalho auf sehr eindringliche Weise.
Also offenbar eine tolle Wiederentdeckung, die sich richtig lohnt, dieses schmale Bändchen.
Ja, mir hat dieser Roman wirklich großen Spaß gemacht und es ist unbedingt lesenswert.
Maike Albart empfiehlt also den Roman Leere Schränke von Maria Judite de Carvalho. Aus dem portugiesischen Übersetzer das Buch Wiebke Stolt. Erschienen ist es im Fischer Verlag für 24 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Andrea Strübend und ich habe als letztes das Buch gelesen, Frau Jeoms kleiner Laden der großen Hoffnungen. Und was mich an diesem Buch fasziniert hat, ist, Kim Hon Jeon hat ein großes Gespür, Menschen in Alltagssituationen zu beschreiben und durch einen ganz tiefen Blick in Gefühle, in Beziehungen, dann großartige Geschichten zu erzählen. Das in einem ganz alltäglichen kleinen Convenience Store normale Leute aus- und eingehen, die aber gar nicht normal sind, sondern jeder und jede hat ein Geheimnis. Die Besitzerin wird eines Tages von einem Obdachlosen vor einem Raub gerettet und diesen Obdachlosen nimmt sie dann als Nachtschichtarbeiter an. Diese großartigen Geschichten beginnen in einem kleinen Tante-Emma-Laden. Also große Empfehlung.
Andrea Strübend aus Oldenburg liest Frau Jeoms kleiner Laden der großen Hoffnungen von Kim Ho-Jeon. Aus dem koreanischen Übersetzer hat dieses Buch Jan-Hendrik Dirks. Erschienen ist es bei Hansa Blau für 22 Euro.